Deutschlandfunk. Musikjournal.
Da gewann David Oistrakh den ersten Preis in Brüssel. Dieses Werk hier hat er damals noch nicht spielen können. Sein Freund Dmitri Schostakowitsch hat das A-Moll-Konzert erst 10 Jahre später für ihn komponiert. Vermutlich hätten sich die beiden gefreut zu hören, dass es in diesem Jahr in Brüssel das meistgespielte Konzert gewesen ist. Und auch im Repertoire des jungen Mannes war, den wir da gerade hören, Dmitri Udovichenko. Den Vergleich mit Oistrakh und den anderen großen russischen Geigern, die hier gewannen beim Konkurs Reine Elisabeth in Brüssel, weist Udovichenko bescheiden zurück. Als Vertreter der russischen Geigenschule sieht er sich dennoch, auch wenn das heute ein wenig schwer falle als Ukrainer, der er ist. Aus Brüssel, Johannes Jansen.
Würde man die Reihenfolge der 4 Erstplatzierten umkehren, es ergäbe sich wohl ein auch aus Publikumssicht noch ungefähr gerechtes Bild. Was beweist, die Jury hat nicht die Falschen ausgewählt. Interpretationsfähig sind die Ergebnisse dennoch, wie bei jedem Wettbewerb. Vorweichenstellungen zugunsten besonders hochkarätiger Kandidaten, auffällige Lehrer-Schüler-Beziehungen, wo gäbe es sie nicht? Mögen andernorts Gerüchte hochkochen, in Brüssel sind sie nur ein leises Simmern. Das hat mit der traditionell großbesetzten Jury zu tun. Groß nicht nur, was die Zahl betrifft, sondern auch die Namen. Midori war dieses Jahr dabei, Isabel van Keulen, Dmitri Sitkovetsky und eine ganze Reihe ehemaliger Preisträger wie Miriam Fried und Vadim Repin. Nicht nur diesen beiden hat sich in Brüssel das Tor zur Weltkarriere aufgetan. Alle wissen, was sie dem Ruf dieses Wettbewerbes schuldig sind. Dazu gehört, die Voten streng geheim zu halten, auch voreinander, und dann am Resultat der Auszählung nicht zu rütteln, wie überraschend es auch sei, und vielleicht sogar schwer zu schlucken. Bei Miriam Fried, die der Verlesung der Ergebnisse durch den Jurypräsidenten Gilles Ledur wie versteinert folgte, konnte man diesen Eindruck haben. Wie versteinert im Publikum auch die Eltern des viertplatzierten Kevin Chu, der seine Ehrung mit einer Hand in der Hosentasche entgegennahm. Augenscheinlich hat er sich mehr erhofft und viele mit ihm. Beglückt, aber nicht wirklich überrascht schien Dmitro Udovichenko, der sich im letzten der 6 Finalkonzerte den ersten Preis sichern konnte, am Abend seines 25. Geburtstags. Hatte da doch jemand Regie geführt? Auch wenn es offiziell niemand bestätigen wird, steht fest, die in der Finalwoche als Letzte ihren Auftritt haben, sind die aussichtsreichsten Kandidaten. Udovichenko hatte es schon geahnt.
Of course I had this and it appeared to be true.
Joshua Braun durfte sich gleicherweise Hoffnung machen. Er war gesetzt als Nummer 2 am letzten Abend und wurde es auch im Endergebnis. Platz 3 ging an Eli Choi, die schon Mitte der Woche ihren Auftritt hatte und bis zu jenem von Kevin Chu 2 Tage darauf als potenzielle Siegerin gehandelt wurde. Es wäre nicht unverdient gewesen, auf die Gefahr hin allerdings, dass sich die Maßstäbe in der Welt der Wettbewerbe weiter in Richtung China verschoben hätten. Dort hatte Choi gerade erst tief in den Prämientopf greifen dürfen, als 2. hinter Brown beim internationalen Musikwettbewerb in Peking. Das Preisgeld entspricht dem 3- bis 4-fachen der 25.000 Euro für den oder die Siegerin in Brüssel. Und die Spirale wird sich weiter drehen, wenn erst im nächsten Jahr der mit viel Getöse als Violin-Olymp angekündigte Wettbewerb in Dubai startet. 200.000 Euro für den ersten Platz. Klassik-Kommerz solcher Größenordnung kann man in Brüssel nur den Wert der Tradition entgegensetzen, den über Jahrzehnte gefestigten Ruf der Unbestechlichkeit und eine feine Zurückhaltung gegenüber bloßer Zurschaustellung von Virtuosität. Letzteres wohl auch ein Grund dafür, Julian Ray nur den 5. Platz zuzuerkennen für seinen Vortrag des Tschaikowski-Konzerts mit Lady Tennant, einer berühmten Stradivari-Geige mit gepfeffertem Ton. ungefähr derselben Preiskategorie gehörten auch die Instrumente der anderen an, bis auf eines von Stefan Peter Greiner. Aber auch diese moderne Geige war nur eine Leihgabe, so wie die Guadagnini des Siegers Dmytro Udovitschenko. Vier erste, drei zweite und einen dritten Preis hat Dmytro Udovitschenko bei verschiedenen internationalen Wettbewerben gewonnen, seit er 2013 zum ersten Mal als Jungstudent nach Deutschland kam. In einem Wettbewerb hat er sich auch sein Instrument erspielt, zwei Tage nach Kriegsbeginn in der Heimat. Ein lebensprägender Moment. Nach dem Triumph in Brüssel wird ihm seine Guadagnini als Leihgabe der Deutschen Stiftung Musikleben wohl für längere Zeit erhalten bleiben.
It's wonderful Giovanni Battista Guadagnini instrument and as I always say it is great honor and I can hardly describe how thankful I am to the Deutsche Stiftung for giving me the opportunity to play this wonderful instrument, definitely the best one in my life so far.
Löst schon der Name etwas aus, das antike Label des Instruments? Bringt es einen Vorsprung? Psychologisch vielleicht. Doch nur für die Dauer eines Wettbewerbs eine Leihgeige zu spielen, kann auch eine zusätzliche Erschwernis sein, zumal es oft auch den Wechsel auf einen anderen Bogen mit sich bringt. Sicheren Gewinn bedeutet es nur für die Leihgeber, gleich ob es gemeinnützige Stiftungen, private Sammler oder Investoren sind. Ihre Schätze öffentlich zu präsentieren und auf diese Weise im Gespräch zu halten, kurbelt den Gesamtmarkt an. Millionen werden da bewegt. Jurorin Isabel van Keulen kommentiert es mit knappen Worten.
Das ist Unfug. Dann kann man doch viel besser sein eigenes Instrument, was man kennt seit Jahren. Es geht ja nicht um die Geige.
Einmal Sibelius, je zweimal Elgar und Tchaikovsky, dreimal Brahms und viermal Schostakowitsch, sechsmal USA, dreimal Korea, je einmal Kasachstan, Japan und Ukraine. Durchschnittsalter knapp unter 24. Das Finale in Zahlen. Im Gedächtnis haften bleiben die auf ihre je eigene Art intensiven und für so junge Interpreten doch erstaunlich tiefgründigen Schostakowitsch-Interpretationen von Kevin Chu, Eli Choi und nicht zuletzt Dmytro Udovitschenko. Mit dem Pflichtstück Variation Litanique, dem Wettbewerbsauftragswerk von Thierry Esquèche, tat sich niemand leicht, auch nicht das belgische Nationalorchester unter Chefdirigent Anthony Hermus. Mit jeder Aufführung wurde es etwas besser. Das Stück selbst gewann von Tag zu Tag. Anfangs eine rhythmische Etüde, hat es seinen Lichtmoment erst kurz vor Schluss, wenn leise Pizzicati der Sologeige zur Harfe hinüber und dann weiter durchs Orchester wandern. Sich in einer Woche unter Klausurbedingungen ein völlig unbekanntes Stück wie dieses anzueignen und es nach nur einer Probe mit dem Orchester zur Aufführung zu bringen, ist die vielleicht schwierigste Hürde des Brüsseler Wettbewerbs. Aber gewinnbringend auf jeden Fall, meint Vineta Sarajka, die zweimal in Brüssel angetreten ist und vor 15 Jahren im Finale stand. Als Jurorin kehrte sie nun wieder. Bis zur Corona-Krise Primaria des Artemis-Quartetts ist sie seit dem vergangenen Jahr Konzertmeisterin der Berliner Philharmoniker, die erste in der langen Geschichte des Orchesters, und stellt ihre Solokarriere dafür gern zurück.
Ich würde sagen, schon die Vorbereitung selbst hat mein Leben geändert. Einfach diesen Fokus zu haben und diesen großen Ziel.
Sich klar zu werden über das, was man will und erreichen kann, dafür bietet Brüssel einzigartige Gelegenheit. Für ihn war es definitiv der letzte Wettbewerb, sagt Dmytro Udovitschenko. Jetzt heißt es, den Musikerberuf zu leben. Darin liegt die wirkliche Erfüllung.
Johannes Jansen war das vom Concours Reine Elisabeth in Brüssel in diesem Jahr zum 20. Mal ganz der Violine gewidmet.
Deutschlandfunk Musikjournal.